Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Goodcast. Mein Name ist Louis Bertram und nach einer längeren Sommerpause begrüße ich dich zurück zu dieser schönen Interviewreihe, heute mit Florian Kemmerich. Es gibt ein großes Stichwort für dieses Interview und das ist Impact Investing. Wenn du dich dafür interessierst, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie man ein Unternehmen finanzieren kann und was es dafür abgefahrene Modelle gibt, dann solltest du diese Folge auf jeden Fall hören. Florian ist seit Jahren aktiv in diesem Sektor und das nicht nur auf Deutschland konzentriert, sondern vor allem global, hat mit vielen großen Organisationen gearbeitet, unterschiedlichste Größenordnung von Investitionsvehikeln aufgesetzt und kann tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern. Darüber hinaus ist Florian auch Autor und beschäftigt sich eben mit der Frage, wie kann man etwas Gutes bewirken, nicht nur in seinem beruflichen Tun, sondern auch als Autor, ist Judoka, kann auch da den einen oder anderen Tipp geben. Und hat alles in einem echt bewegtes Leben hinter sich. Also, super gute Folge. Kleiner Hörtipp noch, hör dir mal die Folgen an, die wir im Sommer veröffentlicht haben. Wir haben 3 Ausgaben gemacht, 3 Specials zur Entstehungsgeschichte unserer Firma Viva Equality. Unser Kollege Tilmer war so nett, da mit unterschiedlichsten Leuten ins Gespräch zu gehen und das dann hinterher zusammenzuschneiden. Ist wirklich schön geworden. Für den Moment wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser schönen Folge mit Florian Kemmerich. Denk dran, erzähl vielen anderen Leuten davon. Je mehr Leute das hören, je mehr Leute von diesem Podcast wissen, desto mehr hören es auch und desto besser für uns alle. Viel Spaß, los geht's. Florian, herzlich willkommen im Goodcast.
Das ist ein Spaß und eine Freude hier.
Ja, ich bin so gespannt auf das Interview. Wir hatten ein schönes Vorgespräch. Meistens hängen die Gespräche, das ist meine Erfahrung, hängen von einer richtig guten Einstiegsfrage ab. Je besser die Einstiegsfrage, desto besser das Gespräch. Habe ich ganz oft schon erlebt. Jetzt weiß ich, dass du ursprünglich wolltest du Stand-Up-Comedian werden.
Ja.
Das heißt, du bist bestimmt auf einen guten Witz vorbereitet. Welches ist dein Lieblingswitz?
Ja, jetzt ist die Frage, in welcher Sprache, ja? Weil ich halt schon seit vielen Jahren nicht mehr im Deutschen. Aber sagen wir mal so, ich habe, und das ist eine tolle Frage übrigens, in der Vergangenheit habe ich sehr Dialekte gemocht, ja, okay. In Deutschland zum Beispiel. Ja.
Ja.
Und das ist ein meiner Lieblingslitze aus der damaligen Zeit war, ein Schwabe fährt mit seinem Auto in die Waschstraße hinein, kommt auf der anderen Seite raus ohne Auto und läuft so etwas eingeschäumt da raus. Dann sagt der Wärter, sagen Sie mal, Sie können doch nicht aus dem Auto aussteigen. Es geht doch nicht. Wieso? Wissen Sie, wie gefährlich es ist mit den ganzen Düsen und Walzen? Es ist unglaublich. Warum haben Sie das gemacht? Wieso? Ich bin der Neugefahrer. Ich habe selbst Schilderstandesäne, Straufstande, Gang raus. Dann bin ich halt rausgegangen. Wenn du das verstehst als Nordlicht.
Ja. Es erinnert mich, ich hatte vor kurzem wenn man so moderne Autos hat, die piepen ja überall und wenn du die ausmachst, dann ziehen die automatisch die Bremse an und ich bin neulich mit unserem Auto, das jetzt ein halbes Jahr alt ist, in die Waschanlage reingefahren und ich war völlig überfordert, weil ich habe das Auto ausgemacht und dann hat es automatisch die Bremse angezogen und dann hat der Typ mich angeguckt und meinte, sie müssen die Bremse rausmachen. Ich so, okay, Auto wieder an. Und aber wenn das Auto anmacht, springt der Gang rein. Und er so, nee, Sie müssen aber einen Gang raus. Und ich saß in dem Auto super panisch. Und irgendwann meinte er, ey, lassen Sie das Auto einfach an. Ist ja, Hauptsache Sie halten den Verkehr nicht weiter auf.
Wahnsinn.
Ja gut, aber ich bin nicht ausgestiegen, rausgegangen. Obwohl ich kurz mit der Option gespielt habe.
Auszusteigen?
Ja, ich habe ganz kurz überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier stecken bleibe. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, auszusteigen. Aber wir sind nicht hier, weil du dich so sonderlich gut mit Autowaschanlagen auskennst. Und auch nicht, weil du ein Schwabe bist. Sondern weil, und mir qualmt echt noch der Kopf von dem, was wir gerade eben besprochen haben, du kennst dich unglaublich gut mit Impact Investing aus. Lass uns so anfangen. Was ist Impact Investing?
Also Impact Investing hat 2 Ziele. Es geht um die Intention und Entschuldigung, dass ich da manchmal meine Anglizismen habe, weil ich halt seit vielen Jahren nicht in Deutschland bin. Aber es geht um die Intention des Kapitals. Du willst mit dem Kapital etwas bewirken. Es geht aber auch um die Addition, das Additionality. Das heißt, du willst, dass Kapital dorthin fließt, wo es normalerweise nicht fließen würde. Und damit bewegen wir uns zwischen dem Non-For-Profit-Bereich, also dem eigennützigen, gemeinnützigen Bereich, und dem For-Profit-Bereich zwischendrin. Und normalerweise klassisch sind das 2 Sektoren. Und als Impact Investor sitzt du zwischen 2 Stühlen, Ja, weil der Philanthrop sagt, ja, ja, du sagst, du machst soziale Sachen, aber es geht doch nur ums Geld. Ja, bist doch eher so ein versteckter Hai, ja, oder Shark, wie man schön sagt. Und der For-Profit sagt, ja, ja, du sagst, du wirst einen Financial Return haben, du hast hier Renditen, ist ja gar nicht so. Du bist ja eher, im Englischen sagt man, ein Tree-Hugger, ja, du bist eher der Grüne, ja, und so weiter. Man sitzt da zwischen zwei Stühlen und das ist eigentlich, das stimmt gar nicht, weil du hast verschiedene Grauzonen dazwischen. Das heißt, du nimmst Elemente aus dem Bereich der Finanzwirtschaft und der Finanzstrukturen und des Investitionen, aber guckst damit, was kannst du damit bewirken. Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Richtungen. Es geht um die Intention des Kapitals und die Addition des Kapitals.
Okay, bevor wir da weiter reingucken und du mir ganz genau erklärst, wie das um Himmels Willen funktionieren soll, dass man etwas Gutes tut und damit auch noch Geld verdient. Mhm. Also ich weiß, weil wir einen gemeinsamen Freund haben, Carsten, der das hier auch regelmäßig hört. Deswegen liebe Grüße an Carsten von uns beiden hier an der Stelle. Du bist Judoka.
Ja, Carsten du, auch.
Carsten auch. Carsten ist aber, Carsten, oder liebevoll, happy. ist mittlerweile eher so auf der Baseball-Seite. Mhm. Also Judoka, du bist ein gescheiterter Stand-Up-Comedian.
Richtig.
Und machst jetzt aber was ganz anderes. Wie? Also wie hat sich dieser Weg ergeben von dem einen Endpunkt zu dem anderen?
Also mal so, Judo habe ich eigentlich deshalb gemacht, weil ich an der Schweizer Grenze in einer kleinen Stadt aufgewachsen bin. Bin damals hingezogen, konnte den Dialekt nicht, habe nur Hochdeutsch gesprochen und habe halt richtig, bin angegangen worden von den anderen Burschen. Also auch physisch.
Wirklich?
Ja, 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 ja. Damals zu der Zeit, das war rau. Und rau war ich gar nicht, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, physisch da was zu tun. Aber dann ging es um die Verteidigung. Das heißt, meine Eltern haben mich dann in den Judo-Club geschickt. Judo-Verein dort und dann habe ich da angefangen Judo zu machen, um erstmal ein bisschen mich da verteidigen zu können und dann ist es wirklich mit einem kleinen Verein, wir waren wirklich sieben, damit haben wir alle Gewichtsklassen gehabt und sind dann mit dem Team gewachsen, sind also bis zur Süddeutschen Meisterschaft gekommen, also einem ganz kleinen Stühling, ja, und habe dann die Liebe vom Sport kennengelernt. Irgendwann hat sie mit der Schule nicht mehr geklappt, weil es einfach zu viel Sport war. Dann bin ich dann zum Sportinternat nach Kaiserslautern gegangen, also mein Abitur zu machen. War dann auch in der Bundesliga für Karlsruhe, ja, und war auch in der Nationalmannschaft und so weiter. Und habe dann meinen Militärdienst gemacht. Da macht man erst damals die 3 Monate normale Grundausbildung und danach wäre ich verlegt worden nach Köln in die Sportförderkompanie. Und habe dann entschieden, das nicht zu machen, weil ich eigentlich Judo ja gemacht habe, eher ursprünglich, um mich ein bisschen zu verteidigen, habe ich auch gemacht damals. Und dann eher so aus dem Ehrgeiz heraus.
Okay, ja, warte, bevor wir bei der Sportkompanie weitermachen. In einem Satz, wichtigste Lektion, die du vom Judo gelernt hast, die du heute noch anwenden kannst.
Oh, extrem, extrem wichtig. Wer sich ärgert, verliert.
Wow, das passt auch richtig gut zu meinem Tag. Okay, nehme ich mit. Okay, gut, Sportkompanie. Mhm. Wer sich ärgert, verliert. Spitze. Ich weiß, was der Titel dieser Folge wird.
Ja, und dann bei der Sportförderkompanie habe ich eben das nicht gemacht, sondern habe meine Militärdienst normal fertig gemacht, war bei den Fallschirmjägern damals, habe das dann fertig gemacht und habe dann gesagt, okay, was ist so das Nächste? Was mir sehr viel Spaß gemacht hat schon immer früh, ist ja in Süddeutschland hast du die Fasnacht, ja, die schwäbisch-alemannische Fasnacht. Und bin also, meine Eltern waren da auch total mit drin, wir haben auch einen alten Narrenzunft in Stühling und so weiter. Und bin da groß geworden und habe halt Sketch und auch damals eine Band dann gegründet, ja, so eine Partyband und einfach das genossen. Hab's eigentlich auch deshalb gemacht, weil meine Art, mit meinen Ängsten umzugehen, war eher mich abzulenken und Spaß zu haben. Ja, und nicht im Alkohol oder sonst was, sondern wirklich mit Musik und Komödie, ja. Mhm. Und da war das Thema dann, wo ich mir gesagt habe, oh, das würde ich eigentlich gern, könnte ich mich beruflich sehen. Dann habe ich das so, mir schon eine Schule ausgesucht, ja, Schauspielerschule und so weiter und habe dann mit meinen Eltern geredet und mein Vater meinte, also weißt du, es gibt schon ganz tolle Künstler, aber die haben dann Schwierigkeiten damit, wirklich da leben zu können. Vielleicht willst du erstmal was Normales studieren und dann kannst du es versuchen. Also gut, habe ich das Normale studiert und bin im Normalen geblieben und damit ist meine Leidenschaft nur zum Hobby geworden. Ja. Das heißt nur, ich mache weiter meinen Spaß und ich habe auch meine Band und mache auch Musik. Ja, aber eher eben als Hobby und habe dann erstmal einen normalen Weg eingeschlagen.
Ich musste eben so lachen, weil ich habe im Vorgespräch erzählt, ich habe ja Musikabitur. Und nee, habe ich gar nicht erzählt, aber ich habe Musikabitur. Und in Berlin hängen gerade Plakate rum von einem ehemaligen Schulkameraden von mir, der jetzt in Berlin in der Philharmonie spielt, hat in der Elbphilharmonie spielt, spielt Klavier alleine. Und dann habe ich mit den Kindern drüber geredet und meinte, ich gönne ihm total den Erfolg. Richtig toll. Und gleichzeitig ist er der Einzige, den ich kenne, der damit sein Geld verdient. Das ist wirklich, das ist eine brotlose Kunst. Du bist einer unter einer Million. Das ist wirklich verrückt.
Aber Das ist auch ein Grund, wo du gefragt hast, weißt du, weil ich dann einen normalen Weg eingeschlagen habe. Meine Kinder, ich habe 5 Kinder, ich bin ja ein Boomer, ja. Und als Boomer habe ich dann auch den typischen Weg gemacht. Ich habe dann Betriebswirtschaft studiert, in der Berufsakademie damals, heute ist es die duale Universität, mit Fachrichtung Marketing, internationales Marketing. Habe dann angefangen, in einem Gesundheitskonzern damals anzufangen zu arbeiten, habe meinen Weg hochgearbeitet, ganz schön. Und mit 33 habe ich dann eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte Geschäftsführer sein, Familie haben und ein Haus. Und habe ich mich gefragt, das war's wohl dann, was mache ich jetzt die nächsten 33 Jahre? Größeres Haus, größere Firma, größere Familie, was? Und habe dann eigentlich entschieden, dass ich kenne mich gar nicht und ich mache eigentlich nicht meinen Weg, sondern mache einen Weg, der mir die Gesellschaft vorgegeben hat. Und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich die abwesende Person meiner eigenen Erziehung bin. Ob das die Primär, Sekundär oder auch Universität ist, du lernst alles und von allem, aber nichts über dich. Und damit ist dein Leben eigentlich empirisch, was halt passiert, wen du halt triffst, wen du halt studiert hast, was für eine Möglichkeiten, Job, Angebot hast, springst du halt. Aber eigentlich ist es nicht dein Weg, sondern ist der Weg, weil du deine Erziehung oder deine Ausbildung hat ja dir nur die Werkzeuge gegeben, um to make a living, sagt man
schön. Ja, so ein self-fulfilling prophecy.
Genau, und nicht to make a life. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie geht es nicht. Und mein erster LinkedIn-Artikel über 10 Jahre, der beschreibt ein bisschen später dann den Moment, wo ich mich gefragt habe, warum ist Erziehung nicht vokational, also berufungsorientiert, nicht berufsorientiert. Und dann habe ich angefangen, viele, Persönlichkeitsentwicklungen, Methodologien, mich damit zu befassen. Ja, verschiedene Methodologien, um einfach mich mal kennenzulernen gleichzeitig. Ich bin dann aus einem Corporate Job rausgegangen, die sogenannten Golden Handcuffs, ja, habe ich abgelegt, ja, mit Familie allem drum und dran und bin eher so einen unternehmerischen Weg gegangen. Und du weißt selbst, wie schwer das ist und zum Teil schlaflose Nächte und stressvoll es ist. Habe aber auch dann gleichzeitig angefangen, mal versucht, für mich festzustellen, was ist eigentlich meine Berufung? Was ist das, was ich wirklich machen will? Und das hat dann über Wege dazu geführt, dass ich dann irgendwann das Impact Investing kennengelernt hatte, als ich in die Schweiz gezogen bin, damals nach Genf. Ich bin vielmal umgezogen, aber das erste Mal war der Umzug dann von Lyon in Frankreich nach Genf, war ohne einen Job zu haben. Einfach mal meinen Weg zu gehen.
Einfach Genf.
Genau. Ja, richtig. Und war ich in der Vereinten Nationen auch ein bisschen dabei. Ah, und ja, dann, okay. Weißt du?
Ich habe überlegt, so die Liste der potenziellen Städte, wo man hinziehen könnte, wo ziehe ich hin? Und ja, Genf.
Ja, und das ist auch, das war wirklich so. Und meine Frau hat es auch gefallen und haben gesagt, wir machen das gemeinsam. Und habe dann dort auch Impact Investing kennengelernt. Also Capital as a Force for Good.
Ja.
Intention und Addition von Geld. Und das war eigentlich mein Weg hin. Und das hat auch dann zugeführt, eben, das ist auch alles beschrieben in dem Buch, das jetzt rauskommt am Ende des Monats. Ja, ist wirklich dieser Weg, den ich beschreibe, mein Leidensweg in dem Buch. Ja, und dann ist die Methodologien, die ich gelernt habe, und dann 7 Stufen oder Etappen, wo ich Leuten helfe, die eigene Berufung zu finden und dann zu gucken, wie kann die Berufung zu dem Beruf werden. Damit es eben nicht mir, wie es mir passiert ist, mein Vater mich da irgendwo rausredet. Ja? Und ich eigentlich meine Erziehung und meine Ausbildung gar nichts über mich kennengelernt habe, ja, sondern nur über alles, ja, das Verdienst im Leben zu haben, ja, und nicht das Leben zu leben, das ich möchte. Das ist eigentlich so die Krux meines Weges.
Habe ich soweit verstanden. Ich bin gespannt. Ich habe ja eben schon gesagt, ich werde es lesen. Jetzt müssen wir trotzdem, wir müssen das jetzt einmal klären. Also wir befinden uns ja beide in einem Bereich, wo es irgendwie darum geht, was Gutes zu tun. Mhm. Und wo es substanziell eigentlich immer an Geld mangelt. Mhm. Was eigentlich auch Blödsinn ist, weil eigentlich ist genug Geld da, aber irgendwie gefühlt mangelt es immer an Geld.
Richtig.
Und es mangelt immer dann an Geld, wenn man es braucht. Ja. Wie verdient man Geld damit, dass man etwas Gutes tut? Und schließt sich beides nicht aus?
So, tolle Frage. Also, das erste Problem ist ein psychologisches Problem. Wir sind erzogen und haben gelernt, dass man zuerst Geld verdient und dann, wenn man das Geld hat, dann gibt man das Geld wieder zurück. Und das ist schon mal total falsch.
Ja, würde ich unterschreiben.
Ja, auch falsch zum Beispiel auch diejenigen, viele im philanthropischen Bereich, die sagen, ich möchte Leuten helfen. Helfen ist unfair. Helfen ist eigentlich außer, wie sagt man im Deutschen, Dignity, ja, aus dem Selbstwertgefühl, unfair. Mhm. Don't help me.
Weil?
Give me a chance to help myself. Du willst doch selbst deinen Weg gehen. Du willst doch nicht, dass einer, ein privilegierter Mensch kommt, ja, und der, weil du jetzt so arm bist oder weil du arm dran bist oder weil du unglücklich geboren wurdest in der Welt irgendwo, ist ja immer Zeit und Ort, mal gut, mal schlecht. Und das ist eigentlich der falsche Weg. Weil du Leute, indem du ihnen Geld gibst, die werden damit nicht selbstständig.
Also die klassische Spende.
Genau.
Okay.
Gibt es natürlich Ausnahmen, gerade im humanitären Bereich, ja, wo es erstmal darum geht, ja, das ums Leben zu erhalten. Ja, aber wenn du dich fokussierst, wie kann ich jemandem helfen, dem ich mich in die Situation versetze und eigentlich eine Unterstützung gebe, dass die Person oder die Organisation oder das Projekt sich selbst trägt über die Zeit. Mhm. Das ist erstmal ein Teil, dass man verstehen muss, dass man, ich will zwar helfen, aber ich soll das nicht tun, um meine Eitelkeit zu pflegen, sondern wirklich mich zu überlegen, wie kann der Person geholfen werden, damit sie selbst auf eigenen Beinen steht.
Okay, verstanden.
Machst du ja auch zum Teil in der Interaktion, zum Beispiel, wenn du Familie unterstützt. Die andere Seite ist, dass normalerweise man sagt, wenn du investierst, willst du eine Rendite und damit kannst du nicht helfen, weil es eigentlich nur um deine finanzielle Rendite geht. Das ist die andere psychologische Krux, die einfach falsch ist. Das heißt, ich kann Geld investieren und mache das irgendeinen Fonds über meine Sparkasse und sonst was. Und der Fonds kann sonst wo. Ja, und vielleicht macht der Fonds auch die Welt kaputt, wie die schönen Hedgefonds. Ja. Mhm. Hauptsache, ich habe mein Geld und ich gut angelegt und ich kann davon, ja, habe deine Rendite. Und wenn du aber Sachen zusammenlegst und wenn du überlegst, okay, ich habe jetzt ein Projekt, und wie kann das Projekt selbst tragen werden? Wie kann das Projekt nachher selbst Geld verdienen und dann dadurch Wachstum haben? Weil du oftmals es auch siehst, wenn du aus der Investitoren-Sicht guckst, dass wenn du, also im Impact-Investing-Bereich investierst du mit einer Veränderungstheorie, ja, für die Person oder für die Natur oder für den Planeten. Genau, oder
Theory of Change.
Genau, Theory of Change, ja, die Veränderungstheorie. Mhm. Und damit ist es klar, du hast eine gewisse Erwartung von der Rendite. Die Asset Classes, also von der Finanzseite, sind auch die gleichen. Mhm. Ja, ob das nun Eigenkapital ist oder Fremdkapital ist oder Mezzaninfinanzierung ist, da gibt es verschiedene. Und du musst nur gucken, dass du das Risiko und die Rendite, mhm, in Einklang bringst. Weil normalerweise wäre das viel zu risikoreich, mhm, aber ich kriege keine hohe Rendite. So nach dem Motto, ich bin jetzt in Silicon Valley, mhm, ich investiere in 40 Startups und habe ein oder zwei, die an die Börse gehen und damit habe ich meine Finanz gemacht, also das sogenannte Spray and Pray. Ja? Und das ist natürlich, funktioniert da nicht. Ja? Das heißt, du musst Mechanismen nehmen, indem du die du kreierst, wo du das Risiko reduzierst und damit die Rendite normaler wird. Und das ist ein Bereich, mit dem wir uns ganz stark befassen. Und das ist auch interessant, zum Beispiel, wir arbeiten ja mit gemeinnützigen Unternehmen zusammen, aber auch mit Fonds, aber auch mit großen Konzernen zusammen, auch mit Vereinten Nationen und anderen. Und es geht wirklich darum, wie man eine Finanzierung hinbekommt. Ein Beispiel.
Ich hätte jetzt gefragt, wie sieht ein Beispiel aus?
Genau. Also wir haben ein Beispiel jetzt. Wir sind gerade fertig. 6 Jahre waren das jetzt. Da haben wir Wir haben die Migranten von Syrien, die durch den Krieg in den Libanon gehen mussten, um zu überleben, in dem Refugee Camp, ja, mhm. Die haben wir finanziert. Da haben wir Geld bekommen, zum Beispiel von IKEA, von der IKEA Stiftung. Die hat uns Geld gegeben. Wir mhm. haben eine NGO, also die dann dort die dort im Feld arbeitet, die hat das Geld verwaltet und die das Geld geliehen an die verschiedenen Migranten, die mhm. ja zum Teil gute Erziehung haben, die auch Geschäfte machen wollen, aber der hat keiner hat denen was also keine Finanzierung gemacht. Mhm. Und dazu war diese Struktur, das ist ein sogenannter Refugee Impact Bond.
Das ist wie ein Mikrodarlehen.
Genau. Aber zur Finanzierung von Geschäftstätigkeit.
Ja, verstanden. Das erinnert mich ein bisschen an Yunus.
Ja, das ist
ähnliches Prinzip, oder?
Ja, genau. Microfinance, Yunus, damals, richtig, da hat es ja angefangen. Habe ich auch viel gemacht, mit Bamboo früher zum Beispiel. Genau. Das ist ein Bereich. Aber selbst Yunus hätte Schwierigkeiten gehabt, da so eine Infrastruktur aufzusetzen, weil die noch viel zu risikoreich ist. Du kannst auch keinen Investor im Klassischen haben. Zwar wurde das Geld ging zurück und hat auch eine Rendite gehabt,
ja,
was wunderbar ist, wurde aber die Zusammenarbeit von einem gemeinnützigen Unternehmen im Libanon mit der Spende erstmal, die dann wieder zurückkam, jetzt von IKEA Stiftung. Und wir haben die Struktur geschafft und den Mechanismus.
Kurz Moment, lass mich zusammenfassen. Also eine Stiftung gibt Geld. Mhm. Diese Stiftung wird transferiert in einer Region an ein Unternehmen, das vor Ort ist. Dieses Unternehmen verteilt auf Grundlage bestimmter Bedingungen, verteilen die Geld. Mhm. Das Geld wird zurückgetan, es entsteht ein Multiple obendrauf. Mhm. Und mit dem Multiple, das ist anscheinend immer noch so groß, dass das, was nicht zurückkommt, keine Rolle mehr spielt und trotzdem Rendite abgeworfen wird am Ende.
Genau. Weil man einfach davon ausgeht, tja, da hast du ja kein, wenn du so ein Flüchtlingslager nimmst, ja. Zum Beispiel ein Freund von mir, der ist bei Ärzte ohne Grenzen. Die managen Flüchtlingslager in Tschad, ja, mit den Sudanesen. 650.000 Leute. Zum Überlegen. Das ist da, viele Städte sind nicht so groß in Deutschland. Da hast du ein Krankenhaus, da hast du das Community Center, hast du alles Mögliche mit dabei. Und du musst sowas managen. Das hast du da auch Leute, die geschäftstätig sind in so einer Stadt. Ja, aber wird so nicht gesehen. Also, wenn du einen Mechanismus schaffst, um diesen Leuten bei ihren Geschäften die Finanzierung zu machen, einen kleinen Laden, eine Bäckerei, alles Mögliche so zu finanzieren, dass es sich trägt als eine kleine Stadt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo du investieren kannst, wo normalerweise kein Investor überhaupt Geld geben würde. Es geht nicht um eine Spende, aber du nimmst Spendengelder, weil die normalen Kapitalfluss dazu schwierig ist. Das ist ein Bereich. Es gibt aber auch andere Strukturen, wo du sagst, Results-Based Finance. Das heißt, das Geld kommt nicht zurück. Es geht ja nur um einen Impact on the ground. Also das, dass du die Veränderungstheorie da umsetzen kannst. Ja. Aber das Geld kommt nicht zurück. Der nächste Schritt ist, dass du so einen Impact-Bond machst, wo es darum geht, dass es erstmal das Geld zumindest nicht verloren geht. Wenn eine Rendite da ist, ja wunderbar, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum einfach, dass das Geld dann bleibt und dann kann man auch sogenannte Evergreen-Strukturen schaffen. Ich bin da, leite auch ein Panel jetzt bald bei einer Konferenz in Genf zum Beispiel, da in dem Bereich Refugee Finance, Evergreen-Strukturen. Das bleibt einfach, dadurch, dass das Geld wieder zurückkommt und mit der Rendite bleibt die Struktur und wird weiter finanziert. Das heißt, eine Spende ist nicht nur einmal eine Spende und das Geld ist dann weg, sondern du hast eine Struktur, die einfach bleibt und weiter finanziert.
Weil es, ja, okay.
Und dann geht es Richtung Yunus.
Du meinst die Building Bridges?
Also Building Bridges ist noch ein anderes. Es geht um 8X Development 2030. Ja. 8X ist eine Struktur, die sich nur mit dem Humanitarian Development und Aid befasst.
Ja, spannend.
Und die haben Development 30 ist ja ein großer, das ist wie eine Messe, wo sich die ganze Welt, die Humanitarian, also die humanitäre Arbeit macht, sich trifft. Das ist in Genf jetzt seit ein paar Jahren so, wo man sich dann trifft und es ist wie eine Messe mit Ständen. Ja. Building Bridges ist was anderes. Building Bridges ist eine Konferenz, wo sich die Finanzwelt mit der Non-for-Profit oder der allgemeinnützigen oder der internationalen Welt trifft. Und das ist in Genf ganz witzig, weil wenn du vom Genfer See auf die Stadt guckst, ja, werden wir als als Einwohner von der Stadt unterteilt zwischen dem Links- und dem Rechtsufer. Ja, ich wohne im linken Ufer und andere wohnen im rechten Ufer. Rechten Ufer ist dann, und der rechte Ufer ist, wo die ganzen Vereinten Nationen sind, das Rote Kreuz, ja, große, was, Ärzte ohne Grenzen, alles, und das ist das rechte Ufer. Und das linke Ufer ist, neben dem Stadtzentrum, hast du die Banken, du hast die Trading-Plattformen, du hast die großen Konzerne und so weiter. Das ist eine Finanzwelt. Ist nicht mehr ganz so, aber ursprünglich war das wirklich total getrennt und du hast dann die Rhone dann, die dann zwischendrin durch. Du hast also wirklich die Stadt geteilt in zwei Bereiche. Und diese beiden Ufer haben nie miteinander geredet. Bis 2017, 18 wurde Building Bridges gegründet. Und das als eine Reaktion zu Trump, der damals da war und den Geldhahn den Vereinten Nationen zugedreht hat. Langsam. Diesmal war es viel schlimmer und viel brutaler, ja. Und damit hat dann das rechte Ufer gesagt, Houston, we have a problem. Ja, wir sollten mal mit dem linken Ufer reden. To build a bridge. Haben sie ja die Mont Blanc Bridge, ist ja da schön die Brücke. Und da ist dies eigentlich, das ist die Krux von dieser Konferenz.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Und weil du ja zwischen beiden Ufern sitzt, hast du dein Büro auf der Brücke.
Ja, ich hänge so ein bisschen manchmal unter der Brücke, ja. Paddel mit den Füßen noch im Wasser.
Jetzt habe ich verstanden, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Ich glaube, ich kann mir auch eine ungefähre Vorstellung davon machen, wie das funktioniert, dass man damit Geld verdienen könnte. Kleine Frage, kurze Antwort. Von wie viel Geld reden wir? Also wenn du sagst, wir geben in so ein, lass uns bei dem Projekt bleiben, IKEA gibt irgendwie X.
5, 10, 20, 25, 30 Millionen.
Okay, und wie viel holen die raus? Also es muss sich ja für sie trotzdem lohnen, damit sie es machen.
Es geht ja darum, es ist ja eigentlich eine Spende.
Ja, klar, aber deine... Also was unausgesprochen gerade noch zwischen uns steht,
ja,
ist, dass du hast einen Track Record,
ja,
das sind mehrere Jahre.
Ja.
Und du kannst zeigen, dass diese Modelle funktionieren. Dass diese Modelle, also genau diese Brücke, die wir da bauen, zwischen dem einen, wir wollen Geld investieren, aber wir wollen damit was Gutes tun,
ja,
dass das funktioniert, weil das Geld, was ihr investiert, wirft am Ende eben doch ein bisschen Rendite ab.
Richtig.
Das heißt, IKEA würde es ja nicht machen, wenn du diesen Track Record nicht hättest. Deswegen ist die Frage, oder verstehe ich es falsch?
IKEA macht das trotzdem.
Dann lassen Sie von dem Beispiel mit IKEA wegkommen.
Ja, na, aber das Thema, IKEA macht das erstmal, um den Flüchtlingen, die Flüchtlinge dort zu finanzieren.
Ja, gut.
Das ist der erste Sinn. Wenn das Geld nicht zurückkommen würde, ist das nicht schlimm.
Okay.
Ja, das ist einfach der Ansatz. Das wird auch im Impact Investing unterschieden. Es gibt Impact First Investing und es gibt Commercial Impact Investing. Ja, weil wenn du kommerziell vorgehst, was du kannst gewisse Sachen machen, in gewissen Bereichen investieren, erneuerbare Energie zum Beispiel, klassisch, wo du sagst, mal, weiß ich, Energy Access zum Beispiel.
Ja, kaufen ein paar Turbinen und am Ende.
Ja, und ja, und aber auch, weißt du, wenn du in, habe ich auch viel gemacht, wenn du in Afrika zum Beispiel in die Regionen gehst, wo sie keinen Strom in den Dörfern haben, dann haben wir da dafür gesorgt, Strom dazu zusammen, und die haben dafür bezahlt, dort lokal, und zwar durch Solarpanel mit einer kleinen Batterie,
ja,
und das auf einer Finanzierung, die dann über SMS bezahlt wird, also Mobile Banking. Ja, also ganz spannende Modelle, die 2, 3, 4 Millionen der Bevölkerung abdecken durch Strom jetzt. Aber zum Beispiel, da wird investiert, da ist eine Rendite, der Haushalt kann das zahlen vor Ort, und oftmals die Länder, wo es dann noch nicht ganz so weit ist, haben dann sogar die afrikanischen Länder dafür gesorgt, dass eine Subvention kommt über 3 Jahre der Familie, der Hälfte der Kosten für diese Infrastruktur des Solarpanels und der Batterien des Services, weil nach 3 Jahren kannst du klar sehen, sobald die Licht haben und Strom haben in einem Haushalt, geht deren Einkommen langsam nach oben.
Ich habe ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, mit Thorsten Schreiber gesprochen von Afrika Green Tech.
Ja.
Der hat genau das beschrieben.
Kenne ich auch.
Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der
ihn kennt. Nein, wir kennen Thorsten. Thorsten macht eine amazing, also unglaublich tolle Arbeit.
Ja, ich sehe das ähnlich.
Aber hatte die ähnliche Problemstellung zum Teil. Weil bei der Finanzierung, du musst es erklären, das ist keine einfache Finanzierung. Ja, man muss das verstehen. Er braucht auch Spendengelder zum Teil, weil es nur rein kommerziell nicht ganz geht. Weil ich kenne das Modell sehr gut. Mhm. Und darum geht es wirklich. Das heißt, du brauchst den philanthropischen oder Spendenbereich, ja, um das Risiko rauszunehmen, für Finanzinvestoren zu investieren.
Mhm.
in diesem Impact First Bereich. Und dann hast du, da hast du eben so einen Impact Bond, wie ich das beschrieben habe, zum Beispiel im Libanon. Oder du machst Blended Finance, ja, wo du eben in, sagen wir mal, du nimmst 5 oder 10 Millionen Euro nimmst du als Spendengelder, steckst sie in einen Fonds, die nehmen das Risiko raus für die anderen Investoren, die dann obendrauf investieren. Und wenn du eine Rendite hast von 3, 4, 5%, die normalerweise viel zu niedrig wäre für das Risiko, funktioniert es wieder, weil das Risiko, das Geld zu verlieren, rausgenommen wurde. Das heißt, wenn der Fonds nicht die Performance haben sollte, ja, ist das Risiko, liegt das nicht bei dem Investor. Es geht wirklich nur um die Rendite. Und dadurch hast du die Möglichkeit, das sogenannte Catalytic Capital, dann ist du eben Spendengelder nimmst oder philanthropisches Geld, das in eine First Loss, ja, in die risikoreichste Lage von einem Fonds gesteckt wird. Und dadurch kannst du das Risiko rausnehmen und kannst dort investieren, wo es normalerweise keinen Geldfluss andersweitig haben würde. Zum Beispiel Kleinstbauern in Afrika.
Ich bin gerade versucht, einen Pauseknopf zu drücken und das hier aufs Whiteboard zu malen, weil da tun sich ja unendlich viele Möglichkeiten für NGOs auf.
Genau.
Weil eine Frage, also ich habe eine ganze Menge Fragen und da probiere sie jetzt zu kanalisieren. Eine Frage ist ja, was machst du mit Services, die originär erstmal gar kein Geld verdienen, weil es eben eine Beratungsleistung ist? Und du eine Zielgruppe hast. Also nehme bestes Beispiel, um es von uns hier wegzubringen, nimmst eine Schuldnerberatung. So, wie stellst du, da müssen wir jetzt nicht, ist nur eine offene Frage, die ich jetzt in den Raum werfe, aber wie bringst du das, wie finanzierst du das, sodass du im besten Fall alternative Möglichkeiten hast?
Tolle Sache, und zwar ist es genau das, also ich habe das, es gibt ja diesen Satz, ja, gebe jemanden einen Fisch, dann ernährst du ihn für einen Tag, lernst du jemanden zu fischen, dann kann er sich da selbst nachher ernähren. Und dann in dem Bereich, was ich dazu, denn den Schritt, den ich dazu nehme, ist eben, dann musst du noch in die Fischerei investieren, wenn du Geld gibst. Damit hast du die gesamte Gemeinde, die davon leben kann. Und in dem Bereich ist es so, um die Analogie zu nehmen, normalerweise, oftmals, wenn wir solche Fonds machen, gibt es ein, da die Kosten relativ überproportional sind, dort zu operieren, kleine Geldmengen zu verwalten, die machen finanziell keinen Sinn, weil die ja von der Rendite abgehen würden und damit bist du sehr schnell im Verlust. Benutzt du oft Technical Assistance, Pockets of Money. Das heißt, das ist ein Geld da rein für Leute, die bezahlt werden, also oft ehrenamtliche Unternehmen oder Organisationen, die gewisse Serviceleistung geben oder die gewissen Unternehmen oder Projekten erstmal dahin bringen können, dass jemand investieren kann. Und das ist im Zusammenhang mit dem Fonds, weil der Fonds sagt, pass mal auf, das Projekt hier finde ich klasse. Ja, da geht es um Kakao, da hast du Kleinstbauern, ja, wie das Risiko wäre zu groß, welche Struktur könnten wir jetzt schaffen, damit wir da Finanzierung machen könnten, zum Beispiel von deren Exporten oder eine Versicherung von der nächsten Ernte. Und solche Sachen, wie können wir uns angehen? Das heißt, du hast Organisationen, die dann hingehen und sagen, oh, pass mal auf, lass uns dir immer so helfen, die Struktur aufzusetzen, ja, die legalen Seiten zu machen, damit ein Fonds auch Geld leihen kann oder investieren kann, Kapital. Das ist die Technical Assistance. Das heißt, die Leute, die du brauchst in dem Feld, gerade der allgemeinen, ist das, dass du einen Teil der Spendengelder nimmst, um die Arbeit von Leuten zu bezahlen. Wenn die nicht gemacht würde, würdest du gar nicht das Projekt dahin bekommen. Und dann nimmst du Gelder, das ist oftmals die, da haben die Spender, die Unternehmen, die spenden, oder die Personen, die spenden, haben manchmal Schwierigkeiten zu sagen, wieso steckst du es in einen Fonds? Da kannst du doch gleich investieren. Nein, das ist zu weit weg. Ja, das heißt, dass du, wir machen oft einen Split, dass du Technical Assistance hast, wo Teams bezahlt werden, eine Sache, gewisse Arbeit zu machen. Und dann nimmst du einen Teil von dem Geld rein, um das Risiko rauszunehmen, damit du mehr Kapital da reinbringen kannst. Also da kann ich ja viele Beispiele geben, aber das ist die...
Kommt drauf zurück.
Klar, aber deswegen ist das ist schon relativ komplex, aber wichtig ist zu verstehen, dass die alten Cluster oder Silos, ja, wo du sagst, ich mache nur Philanthropie, ich mache nur for profit, dass das eigentlich der Welt nicht hilft und den Leuten sowieso nicht, sondern wenn du dir das guckst, wie kannst du beide Welten zusammenbringen und da ist eigentlich Impact Investing, Innovative Finance, die verschiedenen Strukturen, ja, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, das Fundraising, das wir dann auch machen, oftmals, ist eben mal Philanthropie, mal eine Spende, mal von der Regierung, mal von einem Fonds, mal von Family Office, zum Beispiel privaten Stiftungen, solche Sachen. Es geht wirklich relativ breit, aber allen ist klar, alle schauen auf die Veränderungstheorie, auf die Theory of Change. What do you want to solve for? Und das ist eigentlich das Alignment und dann hast du halt die Risikoschichten, um es so zu sagen.
Wie findet ihr vor Ort die Projekte?
Also mal so, wie ich habe jetzt viel, also ich bin ja schon seit, weiß ich, über 10, 12 Jahren nur hauptsächlich in Entwicklungsländern unterwegs. Wobei es nicht nur wegen des Länder ist, es ist überall anwendbar, auch in Europa. Ja, aber oft ist es eben, wenn wir zusammen mit den gemeinnützigen Unternehmen oder Organisationen zusammenarbeiten, weil die sind die Spezialisten. Die sagen, oha, wir haben das und das Programm in dem und dem Land. Ja. Ein Beispiel, zum Beispiel, was wir jetzt gerade diskutiert haben, ist ganz interessant. Wenn Leute in Europa zum Beispiel jetzt verurteilt werden und kommen in das Gefängnis. Mhm. Und dann haben sie ihre Seite abgesetzt und kommen sie wieder raus. Die Reintegration ist ein Problem. Mhm. Ja, und oftmals kriegen die, wenn sie einen kleinen Laden aufmachen wollen oder ein Restaurant, kriegen die keine Finanzierung. Geht nicht, macht keiner. Das heißt, du kannst einen Mechanismus schaffen, einen Impact Bond, der diesen Leuten die Finanzierung gibt, unter gewissen Bedingungen dann geschäftlich tätig zu werden. Weil damit ist die Chance viel höher, dass die Reinzidenz nicht passiert, dass die wieder in die Kriminalität abrutschen, sondern selbst auf eigenen Beinen stehen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo du eine andere Veränderungstheorie hast, spezifisch, die wir gerade diskutieren in Europa.
Aber das ist ja ein super spezifisches Thema. Ja. Trotzdem die Frage, wie kommt ihr auf sowas?
Es gibt Leute und Organisationen, die sich damit befassen. Die kommen zu uns und sagen, pass mal auf, ich habe dieses Programm, können wir da investieren?
Also
wie können wir investieren? Und welche Art von Finanzierung, Spenden oder zwischendrin oder Finanz können wir dafür bekommen? Und damit befassen wir uns.
Verstanden. Also es kommen Leute mit einem Proposal und sagen, hey, ich habe hier ein Problem beobachtet über die letzten Jahre. Am Ende ist es ein Pitch und Business Case, oder?
Genau. Nee, nicht immer. Oftmals machen wir auch die Arbeit gemeinsam. Also wir sind praktisch ein Teil in deren Teams erstmal, um zu eruieren, wie können wir bei der Finanzierung des Projektes und der Arbeit der Organisation helfen. Das kann sein, wir machen erstmal einen Endowment Fund, ja, wollen wir Fundraising machen, haben wir jetzt neulich gemacht in Indien, der größten NGO in Indien, die Millionen von Indern täglich Essen gibt. Mhm. Ja, da haben wir geholfen, eine Struktur aufzusetzen und Fundraise zu machen, 100 Millionen für deren Endowment Fund, die dann auf 300 Millionen anwachsen. Und die nehmen, beim Endowment Fund nimmst du ja nur die Rendite, du setzt das Geld an, legst du das Geld an und die Rendite bekommst, die benutzt du dann als Spende. Ja? Mhm. Das ist ein Endowment Fund.
So ein bisschen wie eine Stiftung.
Genau, es ist das Gleiche.
Das deutsche Stiftungsprinzip.
Danke, also, ja, genau.
Mach eine Stiftung und dann kommt am Ende des Jahres vielleicht ein bisschen was bei rum und das gibst du dann.
Musst aber halt, die Gelder bekommen, muss groß genug sein, die Tasche, ja, der Stiftung, um dann die Rendite zu erwirtschaften. Aber das ist ein Beispiel. Und dann kannst du von dort halt wirklich, es gibt ganz interessante Gespräche zum Teil, wenn man sich mit befasst. Ein Beispiel, wir haben dann mit Ärzte ohne Grenzen gesprochen. Die haben uns gefragt, pass mal auf, bei so einem Flüchtlingslager. Wo können wir denn da investieren? Wir kommen ja nur rein. Da habe ich gesagt, ja, erstmal, da das wie eine Stadt ist, gibt es halt auch Teile, wo man Infrastruktur investieren kann. Und dann, klar, wenn du sagst, jetzt ist die Krise vorbei, alle gehen wieder zurück ins Land und da ist nichts mehr da und ihr packt euer Zeug und geht in das nächste Krisengebiet, das ist eine Möglichkeit. Ihr könnt aber sagen, die brauchen Energie und statt irgendwelche Dieselgeneratoren dahin zu stellen und die so lange da sind, dann nehmen wir die mit. Warum machen wir nicht gleich eine Solaranlage? Die bleibt dann auch. Dann ist in der Nähe mit Sicherheit noch eine andere Gemeinde außenrum, weil das ist ja nicht unbewohntes Land, sondern es ist immer eine, ja. Und damit kannst du investieren, indem du die lokale Bevölkerung unterstützt. Damit ist der Krisenherd, so ein Flüchtlingslager nebendran zu haben, die oftmals die lokale Bevölkerung nicht so toll findet, kannst du besser darstellen. Und du hast eine Möglichkeit zu investieren und die im Endeffekt den Strom, die sie sowieso brauchen, der ist dann zum Beispiel über Infrastruktur finanziert, weil sowieso innerhalb des Programms ja für das Diesel, du musst dann Diesel bezahlen. Ja, das heißt, das ist ein Thema zum Beispiel, das wir diskutiert haben mit so einer Organisation, dass es eben Bereiche gibt, wo man investieren kann. Und damit, wenn die danach wieder, die Krise hoffentlich mal vorbei ist und die können wieder weiterziehen, dass eigentlich der Lokalbevölkerung da auch geholfen wird, weil oftmals auch einige der Leute, über die dann Jahre, die dann in einem Gebiet leben, dann eigentlich bleiben. Ja, das ist so wie bei den, nicht alle Ukrainer werden zurückgehen, wenn hoffentlich mal der Krieg in der Ukraine vorbei ist. Ja, aber das ist Thema. Das ist das Ähnliche genauso auch in anderen Bereichen der Länder.
Lass uns für, noch für die letzten 5 Minuten, lass uns einen harten Cut machen. Mhm. Das ist jetzt, was Moderationstechnik angeht, nicht unbedingt galant, aber wir haben vorhin ein Thema angerissen und da würde ich jetzt doch ganz kurz nochmal mit dir drüber reden wollen, weil das was ist, was mich umtreibt und ich das Gefühl hatte, dass ich dann Fürsprecher habe. Mhm. Ich mache das mal mit einer geschlossenen Frage. Ich glaube, das reicht. Glaubst du, dass AI und KI die Arbeit von NGOs verändern wird?
Es ist nicht, dass ich es glaube. Ich sehe es, das machen wir und wir sind tief drin. Absolut.
Was glaubst du, ist die größte Herausforderung, die da auf uns zukommt?
Erstmal der Mensch selbst. Leute haben Angst vor der KI und verteidigen ihren Posten. Ja, und sind erstmal dagegen. Das ist nicht so, ich habe ChatGPT ausprobiert, es geht gar nicht so, was alles gar nichts damit zu tun hat. Sondern es geht um die Automatisierung von Prozessen, administrativen Prozessen in der Organisation, die Geld kosten, aber die nicht unbedingt Werte generieren. Weil die Leute, die die Arbeit machen, werden immer noch die Arbeit machen, aber die Kosten so der Organisation selbst sich zu tragen, der Fixkostenanteil wird viel kleiner. Und auch die Lösungsansätze werden ganz anders. Also meine Erfahrung ist gerade, kreative Leute haben wir in unserem Unternehmen, wir haben unser Unternehmen total, wir haben also wirklich das gesamte Unternehmen umgestellt auf KI, Agentic AI hinten dran, unsere Prozesse. Wir haben auch 10 AI Agents lanciert für NGOs, die dann verschiedene Arbeit machen für die Organisationen, um denen zu helfen. Und wir sind auch dabei, Gemeindesunternehmen jetzt zu helfen, sich selbst auch umzustellen und die KI zu benutzen. Von dem her weiß ich das, sehe ich das. Aber das große Problem ist, dass Leute Angst haben. Ja, und dann ist es auch so, die Leute, die eher task-oriented, also so Arbeitsumsetzung orientiert sind, für die wird es schwieriger, weil das kann die KI viel besser. Die Leute, die auf Kreativität sind, auf das Menschliche, auf Lösungsansätze mit komplexen Systemen, die können die KI wirklich nutzen, weil es viel einfacher, viel billiger und viel schneller ist, zu Innovationen voranzutreiben über die KI.
Ja, und wenn du das so sagst, denke ich, gar nicht so unwahrscheinlich, dass das irgendwann zu einem Förderkriterium wird. Dass du sagst, hey, guck mal, habt ihr eure Prozesse eigentlich so effizient gestaltet, dass ihr damit die Kostenpunkte auch nach unten gebracht habt und habt ihr das mit Unterstützung von KI gemacht, ja oder nein?
Jetzt kann ich dir den Ball einfach zurückspielen.
Ja, haben wir schon gemacht.
Ja, nee, ich sag ganz klar hier. Also den Ball spiele ich zurück. Wie wahrscheinlich ist es, dass es dir jemanden eine Spende gibt, die nicht für das Programm benutzt wird, sondern für die Administration und Verwaltung deiner Organisation?
Das ist eine ketzerische Frage, weil die Administration und die Verwaltung der Organisation Teil des Projekts ist.
Ja, das ist eben die Frage. Wenn du aber darstellen kannst, dass das minimal ist, extrem optimal läuft, sehr schnell ist und der Kostenfaktor des Wasserkopfes hintendran viel schmaler ist, aber die Leistung, ja, der eigentlichen Impact, den du generierst, viel größer, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld bekommst. Also es geht nicht um die, zu sagen, arbeitest du mit KI ja oder nein, sondern wenn ich dir einen Scheck gebe, ja, von 1.000 Euro, wie viel Prozent dieser 1.000 Euro kreieren eigentlich den Impact?
Also ich kann dir sagen, dass ich aus deinen 1.000 Euro auf jeden Fall 20.000 machen kann. Ich habe es gerade eben im Kopf hochgerechnet, weil ich überlegt habe, wie viel wir in den letzten 3 Jahren, seit wir die Geburtberatung machen, an Unterstützung bekommen haben. Hm. Das sind ziemlich genau, die Jahresberichte sind veröffentlicht, deswegen ist auch egal, irgendwie alles. Das sind ziemlich genau 3 Millionen. Wir wissen aber, dass sie mit den ganzen Beratungen, die hier getätigt wurden, ungefähr 60 Millionen ausgelöst haben.
Das ist richtig katalytisch in meiner Sprache.
Gelddrückmaschine.
Das ist klasse.
Kannst investieren.
Ja. Da müssen wir sprechen.
Vorletzte Frage für dich. Wenn ich dir, und bei dir mache ich sie spezifischer, als wenn ich sie sonst stelle, wenn ich dir jetzt 1 Million Euro in die Hand drücken würde und du müsstest sie auf ein Zukunftsthema investieren, und es müsste schon relativ spezifisch sein, ja, also mit deiner Perspektive als Impact-Investor, wo würdest du es reinstecken?
Uff, das ist keine einfache Frage, weil es so viele Probleme gibt oder auch Möglichkeiten gibt, Impact zu schaffen. 1 Million ist nicht besonders viel.
Ja. Gefällt mir auch die Perspektive. Ich habe mir angewöhnt, in solchen Situationen immer zu sagen, für mich als Privatperson ist das super viel Geld. Das
ist wahnsinnig
viel. Aber im Kontext geht so.
Genau. Aber sag mal so, ich momentan ist ein großes Problem, das ich sehe, und zwar, wenn ich mal nicht in die Entwicklungsländer gucke, sondern in unsere eigene Gesellschaft hier in Europa, ist ein Riesenthema, das immer größer zum Problem wird, ist die Mental Health. Mhm. Ja? Das ist ein Riesenthema, weil AI uns in eine Richtung schiebt, ja, dass man immer alle, wenn man sich nur mit Bots beschäftigt, man hat dann noch irgendwie seinen Lebenspartner, der noch auf nicht mal mehr Mensch ist, sondern eine Maschine ist. Also es geht wirklich zum Teil in eine Richtung. Und es ist halt einfach, weißt du, wenn du mit einer Maschine redest, die sagt dir immer nur das, was du hören willst, ja, und damit geht es dir besser. Warum soll ich das dann mit dem anderen rumstreiten in einer Partnerschaft, ja, und Probleme haben? Das ist wirklich ein Thema, und das kannst du wirklich in verschiedene Richtungen gehen. Und da glaube ich, da anzusetzen, dass man KI nutzt, um eben dem entgegenzuwirken, ist ein Riesenthema. Weil Leute aggressiver werden, weil Leute unzufriedener werden und weil Leute auch eher suizidär dann denken. Gerade die jüngere Bevölkerung.
Guter Punkt. Spannend. Fürs nächste Mal aufgeschrieben. Letzte Frage für dich. Nach diesem wirklich sehr schönen Gespräch, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Oh, ja. Es gibt einen Song, den ich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren extrem mag. Und da gibt es verschiedene Versionen. Der heißt A Change Is Gonna Come. Und das ist eine schöne Version von Seal. Der hat A Change Is Gonna Come. Und wenn du da mal hörst, wo die herkommen, ja, ist wunderschön. Toller Song und der für mich auch immer die Hoffnung hochhält. Weil manchmal hat man so das Gefühl, dass man hier bei The Groundhog Day, weißt du, wo der Film, wo sich jeden Tag das Gleiche ist, weil die Welt sich nicht ändert, weil Leute nicht dazulernen und jetzt kommt wieder ein Rechtsruck und es kommt wieder der Krieg und kommen wieder die Konflikte und die Grenzen gehen hoch und man will sich abschotten. Ja, und da ist eigentlich, dass ich hoffe, dass die Menschheit da lernt draus irgendwann mal und das ist der Song A Change Is Gonna Come.
Florian, danke für das schöne Gespräch.
Ich danke dir, Julius. Es war eine Freude hier. I was born by the river in a little tent. And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. So I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.